Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Vielen Dank, ihr Lieben, ihr dürft wieder Platz nehmen. Und apropos nehmen, ihr dürft gleich eure Bibeln zur Hand nehmen, denn ich möchte mit uns in die Bibel reinschauen und mit euch Fortsetzung machen. Und darauf freue ich mich sehr in dieser Themenreihe, die unser lieber David letzte Woche eröffnet hat, nämlich über die Bibel, Gottes Wort. Und da möchte ich euch, ich hätte es fast gesagt, heiß machen. Ja, doch, möchte ich. Wir fangen morgen wieder an, für 6 Wochen lang gemeinsam Bibel zu lesen. Wir haben einen Bibelleseplan komplett durch das Johannesevangelium. Und ich fange heute an, schon mal reinzuschauen und bete, dass Gott uns Geschmack macht. Klingt euch gern mit ein. Wir haben den rumgeschickt gestern mit dem Newsletter. Also wenn du gesehen hast, auch Newsletter, weiß ich alles. Ah, wenn du es schon gelöscht hast, frag jemand, der vielleicht den Newsletter noch nicht gelöscht hat und lade dir das runter. Wenn du auf eher Analoges zum Anfassen stehst, dann haben wir auch draußen was. Also wir haben in allen Kanälen haben wir den Bibelleseplan. Ich mag Werbung machen. Lies die Bibel jeden Tag. Ja, richtig cool. Und dann zu wissen, wir lesen das gemeinsam, ist irgendwie noch cooler. Amen? Die Bibel ist, wer weiß es noch, ein wunderschönes griechisches Wort, stand hier über die ganze Tafel, hätte ich fast gesagt. Theopneustos, von Gott eingehaucht. Gottes Wort. Gottes Kraft, Gottes Geist ist dahinter. Und währenddessen David letzte Woche so den Schwerpunkt darauf gelegt ist, wie sie entstanden ist und wozu sie hilfreich ist. Und vor allen Dingen, dass Gott heute noch durch sein Logos, das geschriebene Wort, zu uns spricht. Und es wird dadurch zu einem ganz aktuellen Rema. Das haben wir gelernt. Ja? Also zu einem Wort Gottes, wo du heutzutage sagen kannst, hey, Gott hat zu mir gesprochen. Wie cool ist das denn, bitteschön? Der allmächtige, ewige Gott, Schöpfer Gott, der kommuniziert heute noch mit dir und mir. Durch sein Wort, durch andere Menschen. Er ist ein lebendiger Gott, so, so stark. Das war der Schwerpunkt letzte Woche und wer das verpasst hat, nicht nur, weil ich den David mag, sondern weil die Botschaft einfach ganz, ganz stark war, hör gerne noch mal rein. Aber ich möchte heute einen Schwerpunkt setzen, nämlich die Frage nach dem, was ist denn die Kernbotschaft der Bibel? Oder vielleicht darf ich auch sagen, wenn aus vielen Geschichten eine oder vielleicht deine wird, deine Geschichte. Und ihr Lieben, ich bete darum, dass alles, was ich jetzt sage, nicht von meinem Herzen, nicht aus meinem Mund kommt, sondern von Gottes Herzen, sodass es wirklich zu einem Rema Gottes wird für dich. Weil ich habe gemerkt, das, was ich heute uns weitergeben darf, mir ging es unter die Haut selber, weil ich gemerkt habe, wow, okay, das hat 100% was mit mir zu tun. Also, machen wir es so, ich predige heute hier zu mir. Ihr hört einfach zu und guckt mal, was das mit euch macht. Okay? Ich mache ein Selbstgespräch, ihr hört euch das an und dann könnt ihr euren Teil dazu denken. Okay? Ich steige ein. Mein erster Gedanke war, als ich so vor diesem Auftrag stand, die Botschaft der Bibel zusammenzufassen, dachte ich, wie soll denn das gehen? Ja, einige, die... Dieser Schatz, dieser vielfältige Schatz an Worten, Weisheiten, Geschichten, Persönlichkeiten, Worten Gottes irgendwie in einem zusammenzufassen. Also ich habe gedacht, das geht eigentlich gar nicht. Jetzt sagst du vielleicht, ach komm Stefan, klar, du kannst es ganz kurz zusammenfassen. Die Bibel ist Gottes Wort, das Evangelium, fertig. Stimmt. Aber ich will es schon noch ein bisschen wissen, was ist denn diese Geschichte Gottes? Was ist denn das Evangelium, was da erzählt wird? Und ich habe mich damit beschäftigt und habe gemerkt, Gott nimmt mich auf eine Reise. Und auf diese Reise möchte ich euch mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr so Bücher lest. Ich bekomme im Laufe der Tage, der Wochen, der Jahre immer wieder Bücher geschenkt. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Man schlägt so ein Buch auf und ich lese gern, sage ich euch, vorne so die einleitenden Worte und manchmal auch so ein paar Worte über den Autor. Ne? Und dann mache ich diesen, ich schaue hinten drauf und gucke so ein bisschen die Zusammenfassung. Weiß jemand, von was ich spreche? Ja, ne? Und wenn es dann, ganz ehrlich, wenn es dann ein Roman ist und man hat vorne angefangen, hat gesagt, ist aber spannend, dann machen wir manchmal was. Oh. Kennt ihr, oder? Wenn wir mal hinten reingucken, spoilern und sagen, ist das, was mein Herz verkraftet. Einige sagen, nee, mache ich nie. Ja, so unterschiedlich sind wir. Aber ich würde vorschlagen, lasst uns das doch genauso mal machen. Wir fangen einfach mal an und gehen mal ganz vorn in die Bibel rein, was da steht. Und da ist schon richtig cool, was man da erfährt vom Anfang. Ihr dürft also eure Bibeln gern nehmen und mit mir aufschlagen. 1. Mose 1, Vers 1. Ganz am Anfang. Und genau so, apropos Anfang, fängt's auch an. Im Anfang schuf Gott den Himmel, eigentlich die Himmel und die Erde. Und die Erde war Tohu Wavohu, steht im Hebräischen. Kennen wir alle, ne? Gucken ins Zimmer von den Kindern und denken, oh. Könnte man mal aufräumen. Genau. Ist bei unseren Kindern, sieht super aus. Manchmal. Wüst und leer. Meistens bei uns ist es voll, aber ist egal. Und Finsternis war über der Erde, der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Am Anfang, eigentlich am absoluten Anfangspunkt im Ursprung steht hier, schafft Gott etwas völlig Neues aus nichts. Wer kann das? Nur einer. Gott. Aus nichts das Beste machen, was du je gesehen hast, das ist Gott. Und er schafft am Anfang die Himmel und die Erde und er macht auf der Erde das Licht an. Indem er spricht und es wird. Genial. Und nicht nur das. Er macht dann weiter. Er ruft alles ins Dasein, was lebt. Er ruft Leben hinein, alles, was da kreucht und fleucht und schwimmt und springt und sich fortbewegt, sonst irgendwie, oder wächst und gedeiht als Pflanzen. Und schließlich kommt er auf diese, wie nenne ich denn das mal, ganz spannende Idee, Menschen zu machen. Und da fällt auf, da sagt er nicht, Mensch, sei da, sondern er legt Hand an. Er formt den Menschen und haucht ihnen seinen Geist ein, sein Leben ein, seinen Ruach, macht ihn zu einer lebendigen Seele. Warum? Lasst uns Menschen machen, uns als Gegenüber. Gott macht den Menschen, macht dich und mich, um mit dir und mir, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, was im Duden steht, zu partnern, zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben. Das ist sein Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Und was vertraut er seinen Partnern, den Menschen an? Seine Schöpfung. Er vertraut seinen Geschöpfen, den Menschen, die Schöpfung an und sagt, hey, ich habe euch nach meinem Bild, eben Bild gemacht, könntet ihr bitte meine Schöpfung verwalten? Hat ihnen den Auftrag gegeben, macht euch die Erde untertan, seid selbst fruchtbar und mehret euch, bestellt, bebaut, seid gute Verwalter. Das ist der Auftrag Gottes hier an den Menschen. Was ist die Kernbotschaft der Bibel? bis hierhin? Gebt ihr mir vielleicht recht, wenn ich sage, die Erfolgsgeschichte eines Schöpfers mit seiner Schöpfung. Es fühlt sich ein bisschen paradiesisch an, oder? Stimmt. Garten Eden. Das Paradies. Das, was Gott gemacht hat. Wäre eine schöne Überschrift als Zusammenfassung für die Bibel, ne? Stimmt auch. Und wenn wir jetzt das machen, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, wo ich sage, oh, hoffentlich bleibt das so, ich guck mal ans Ende, was da steht. Kommt ihr mit mir mit? Wir gucken uns das mal an. Weil am Anfang ist es schon richtig gut, oder? Lohnt sich weiterzulesen, aber ich will mal wissen, wie es am Ende ist. Komm, wir gehen mal Offenbarung 21, nicht ganz am Ende, aber dort, wo das Letzte, was passiert, beschrieben ist. Offenbarung ganz am Ende 21, können wir liegen lassen, ist nicht schlimm. Ab Vers 1 und dann Vers 5. Ich lese erstmal den ersten Teil. Und ich sah einen neuen Himmel. Johannes auf der Insel Patmos, der diese Offenbarung schreibt, sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann sieht er, dass die alte Erde und der Himmel vergangen waren. Eine neue Stadt, eine wunderschön geschmückte Stadt aus dem Himmel herabkommt und eine gewaltige Stimme, so ist es beschrieben, könnt ihr nachlesen, ist zu hören, vom Thron her. Also von einem, der alles regierte und der das Sagen hatte. Und der sagt, seht mal, dieses neue Zuhause, diese Stadt ist die Wohnung, wo die Menschen und ich zusammen wohnen werden. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, ganz nah. Und dann lesen wir Vers 5. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, schaut mal, ich mache alles neu. Mich hat das total berührt. Da war jemand ganz am Anfang, der hat alles ins Leben gerufen und der hatte das erste Wort. Und am Ende siehst du, da sitzt einer auf dem Thron und der hat das letzte Wort. Wie cool ist das denn, bitteschön, ihr Lieben? Ich weiß, euch stört das. Ich sitze mal hin. Da hat jemand das erste und das letzte Wort und es ist derselbe. Es ist derselbe. Unser Gott hat das erste Wort. Er macht das Licht an und er macht es nicht aus. Wie cool ist das denn, oder? Er ist der Herr von Anfang bis Ende. Also keine Angst, wenn du an Gott glaubst, da glaubst du an den, der das erste und das letzte Wort hat und haben wird bis in alle Ewigkeit und nichts wird sich daran ändern. Wie cool ist das? Nur mal so, als Erinnerung. Er schafft Neues. Oh, schon wieder, wie am Anfang. Die Erfolgsgeschichte eines Schöpfers mit seiner Schöpfung. Aber wisst ihr, dann kam mir ein Gedanke. Dachte ich, wieso? Wieso macht er alles neu? Er hat es doch gerade am Anfang so wunderbar und herrlich gemacht. Hatte er nicht gesagt, oh, das ist gut, das ist gut. Och, und das ist gut. Und dann hat er den Menschen gemacht und hat er was gesagt? Ach du, nein, er hat gesagt, sehr gut. Da war doch eine Schöpfung sehr gut. Hast du dich schon mal gefragt, warum hier steht, und er macht alles neu, wenn es doch sehr gut war? Was ist denn da passiert? Und ich habe gemerkt, boah, irgendwas zwischen der ersten und dieser letzten Seite muss schiefgelaufen sein. Und das gehörig, oder? Diese Erfolgsgeschichte des Schöpfers bekam schon ziemlich ganz am Anfang einen gehörigen Dämpfer, wobei das trifft es eigentlich gar nicht. Zerbrach eigentlich und wurde eine Tragödie. Und ich möchte, dass wir das mal für einige Momente aushalten, diese Spannung, um die Kernbotschaft der Bibel zu verstehen. Seid ihr bei mir? Und ich möchte hier etwas Ungewöhnliches machen und mit euch. So, das macht man vielleicht nicht einfach mal so in die Mitte der Zeit, nicht ganz in die Mitte von der Bibel, aber mitten hinein zu springen und dann etwas gemeinsam zu lesen, was uns eigentlich die Zusammenfassung gibt. Ihr dürft mit mir Johannes Kapitel 1, das Johannesevangelium Kapitel 1 aufschlagen und dann auch gerne in den kleinen Gruppen vertiefen, aber ich möchte ein paar Gedanken hier darüber mit euch teilen, was die Kernbotschaft der Bibel ist. Johannes 1, Vers 1. Und es fängt ähnlich an wie das, was wir am Anfang gelesen haben. Nämlich wieder mit im Anfang. Da steht, im Anfang war das Wort. Übrigens der Logos. Und das Wort war bei Gott. Hatten wir gehört. Er sprach und es wurde. Und das Wort war Gott. Boah, was? Gott war das Wort, er sprach das Wort, Gott ist verlässlich durch und durch. Dieses war im Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist, sprich alles, was da ist, kommt von Gott. Alles. Alles wurde durch es geschaffen. Und was für eine Qualität, Vers 4, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Erinnert euch, Gott hat das Licht angemacht. Guck mal, hat uns Leben gegeben, hat für dich und für mich, für jeden einzelnen Menschen das Licht angemacht, das Leben gegeben. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst oder überwunden. Er springt hier mehrfach in den Ebenen, spricht von dem Leben, dann spricht er wieder von dem Licht, was stärker ist als die Finsternis. Und auf einmal ist ein kleiner Einschub. Vers 6. Da war ein Mensch. Wer ist das denn? Von Gott gesandt. Ah, sein Name. Johannes. Johannes der Täufer. Dieser kam zum Zeugnis. Also als Hinweis, dass er zeugte von dem Licht. Ah, hier merken wir, dass es nicht nur irgendwie Leben, Licht, was angegangen ist, sondern das Licht. Da spricht er von einer Person? Ja. Er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Ganz wichtig, Vers 8, er war nicht das Licht. Also er sprach hier nicht von sich selber und sagte, hier, ich bin das Licht, ich bin die Leuchte. Nein, nein, er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht. Warte mal, das in die Welt kommend jeden Mensch erleuchtet. Es kommt Licht, aber in einer ganz anderen Qualität durch eine Person. Und auf einmal wird es personifiziert. Vers 10, er war in der Welt. Dieses Licht, dieser Er, der das Licht angemacht hat, der das Licht ist, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Okay, der war also von Anfang an und kam in die Welt. Hammer, wer ist das denn? Wir klären das gleich. Die Welt wurde durch ihn und jetzt wird's tragisch. Und das ist die Botschaft der Bibel, ihr Lieben. Und die Welt erkannte ihn nicht. Wo ist es Licht? Die Welt erkannte ihn nicht. Und um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, Vers 11, er kam in das Seine, das also, was ihm gehört, und die Seinen, die er gemacht hatte, die er geschaffen hatte, die zu ihm gehören sollten, die nahmen ihn nicht an. Also mit anderen Worten, die ließen die Tür zu und sagten, wir brauchen dich nicht. Ich habe nochmal neu drüber nachgedacht, das ist wie eine Tragödie. Stell dir mal vor, du machst alles wunderschön, kommst in das hinein, was du wunderschön gemacht hast, willst die Leute, die du gemacht hast und all das schön gemacht hast, besuchen und sagen, hey. Und die Tür geht vor der Nase zu und sie sagen, nee, wir brauchen dich nicht. Was für eine Tragödie, ihr Lieben. Aber Hoffnung, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es gibt also die Möglichkeit, nicht zuzumachen, sondern aufzumachen und sagen, komm rein. Und die nennt er Kinder Gottes, meine Familie. Sagt, danke, ich will so gern reinkommen in dein Leben. Und dann kommt so ein Höhepunkt. Vers 14. Da steht, er, der das Wort ist, wurde Mensch. Manche haben vielleicht diese Formulierung vom Luthertext im Hinterkopf, der wurde Fleisch, das Wort wurde Fleisch. Und es lebte, es zeltete für eine gewisse Zeit unter uns. Und wie war er? Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Wie schön dieser Name ist, haben wir heute gesungen. Was für eine Herrlichkeit, wie kraftvoll. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, und spätestens jetzt wissen wir, wer gemeint ist, seinem einzigen Sohn gegeben hat. Ihr Lieben, hier ist von niemand Geringeres als von Jesus Christus die Rede. Er ist das Leben, er ist das Licht, er war von Anfang an und er ist in sein Eigentum gekommen und musste miterleben, wie ihm die Türe vor der Nase zugeschlagen wurde und gesagt hat, wir brauchen dich nicht. Es ist letztendlich Gott, der Mensch wird in Jesus Christus und seine Schöpfung besucht und zurückrufen, zurückhaben will. Bis hierhin würde ich der Bibel als Zusammenfassung die Überschrift geben, die Geschichte eines, wie soll ich sagen, genialen, liebevollen und treuen Schöpfers, der auf der Suche nach Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen ist und die weltweit größte Rückruf- oder Rückholaktion startet. Amen. Das ist Bibel. Darum geht's. Und trotzdem die Frage, wieso denn? Wenn alles so genial angefangen hat, so paradiesisch war, so vertraut im Miteinander partnern und zusammenarbeiten, was hat denn zum Bruch geführt? Was hat denn zu diesem Schlamassel geführt, dass zum Schluss wieder alles neu gemacht werden muss, was doch vorher schon so schön war? Und ihr Lieben, das ist jetzt nicht einfach zu verkraften, wir lesen das einfach mal. Ganz vorne wieder, eben weil es fast ganz am Anfang passiert ist. 1. Mose 3, könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, die ersten 7 Verse. Und wir gehen direkt ins Paradies, in den Garten Eden. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange, steht dort, war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, zu Eva. Hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie auch nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend das Gute und Böse. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab sie auch ihrem Mann Adam bei ihr. Und auch er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, sie waren Gott. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Reingefallen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Reingefallen. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Ein möchtegern Gott, der sich aus Feigenblätter Kleidung baut. haben wir den Salat, oder? Adam und Eva lassen sich verführen. Mit welcher Verlockung? Mit welcher Lüge letztendlich? Genau, ihr werdet sein wie Gott. Das wäre was, oder? Sein wie Gott? Alle Macht im Himmel und auf der Erde bestimmen können, vollkommen sein, über alle regieren zu können. Versteht ihr? Da wird die Frucht schon schöner anzusehen. Das ist schon nicht schlecht. Niemand mehr über mir. Alle. Versteht ihr? Und die Frucht wird schöner. Die ist lecker. Und so aßen sie und wurden nicht wie Gott, sondern merkten, dass sie Grund hatten, sich zu schämen. Dass sie nackt, dass sie bloß waren und dass sie anfangen mussten, ihre Scham zu kaschieren. Mit Schürzen aus Blättern. Sie hübschten also sich ein wenig auf. Mit Dingen aus Gottes Schöpfung. Wie paradox, oder? Und was war das Ergebnis? Ein Bruch. Dort, wo sie vorher Gemeinschaft mit Gott hatten, kam Gott wieder. Und wo waren sie? Weg. Hatten sich versteckt. Da kam dieser Bruch hinein. Keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Vorher von Gott, in der Gemeinschaft mit ihm, jetzt ohne Gott, ich finde Tragödie. Und das Ganze nochmal weswegen, und lasst es mich vielleicht mal tatsächlich die Ursünde nennen. Wegen des stolzen Bestrebens zu sein oder sein zu wollen wie Gott. Der Volksmund würde sagen, Hochmut kommt vor dem Fall, oder? Stolz kommt vor dem Fall. Und genau so war's. Oh, wie Gott. Oh. Reingefallen. Apropos Fall. Der die Menschen hier verführte, war genau aus demselben Grund. Nur mal als Nebenbemerkung. Aus Gottes Gegenwart gefallen. Er wollte... Könnt euch gerne notieren, Jesaja 14, die Verse 12 bis 14, da ist das beschrieben. Er wollte selber herrschen, er wollte sein wie Gott und fiel als ursprünglicher Engel des Lichts aus dieser Gegenwart Gottes raus, aus diesem Reich Gottes raus. Er fiel auch, wollte sein wie Gott. Und wisst ihr was, wenn du dann die Bibel, die Kernbotschaft der Bibel, wenn du dann die Bibel durchliest, kommst du immer wieder an diesen Sachen vorbei. Gar nicht viel später bauen die Menschen sich einen riesen Turm. Und was wollten sie? Bis in den Himmel sein wie Gott. Ja, so hoch bauen, dass man dann von ganz oben runter gucken kann und gucken kann, was Gott so macht. Coole Idee. Ist nie fertig geworden. Ist zusammengefallen. Wieder eingefallen. Und noch weiter vorher sogar, erschlägt Kain seinen Bruder Abel, weil er in seiner Ehre, in seinem Stolz gekränkt war, weil sein Opfer mehr Beachtung bei Gott bekam als sein eigenes. Neid, Stolz und all das war volle Lotte schon da. Stolz und Hochmut führt zu Zerbruch und zerstört und tötet die Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen, aber auch die Beziehungen untereinander. Gebt ihr mir da recht? Und auch zur Schöpfung selber, wenn wir Menschen denken, oh, wir können uns hier aufführen wie Gott. meine, unser, wir machen uns das untertan. Nein, es ist seine und wir sind Verwalter. Was ist also die Botschaft, die Kernbotschaft der Bibel? Die Geschichte eines genialen, liebevollen, treuen Schöpfer Gottes auf der Suche nach seinen egoistischen und stolzen Geschöpfen, die lieber selber Gott sein wollen, als ihm zu vertrauen. Das ist eine tragische Geschichte, oder? Jetzt mal ganz persönlich. Vielleicht geht's dir ja auch wie mir. Ich dachte so, stolz. Also wir reden jetzt mal so nur unter uns. Ganz ehrlich. So ich bei mir? Eigentlich nicht. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich finde, ich bin nicht unbedingt stolz. Ja? Du müsst jetzt nie reagieren. Aber wenn ich so überlege, so fallen mir spontan schon, ich gucke bewusst jetzt nach unten, fallen mir Leute ein, wo ich sage, oh ja, da ist schon Egoismus und Selbstverliebtheit und sowas, das ist schon extrem. Aber im Vergleich zu ihnen bin ich, wie soll ich das mal ganz demütig ausdrücken, nachahmenswert sanftmütig und ich weiß jetzt nicht, warum ihr lacht, aber es gibt schon Menschen, die sind echt total schnell gekränkt in ihrer Ehre und so, aber ich auch manchmal, aber jetzt nicht so häufig wie andere vor allen Dingen. Ihr Lieben, wir lesen gerade als Angestellte ein Buch zusammen und weiß nicht, wie Gott das macht, dass immer gerade die Kapitel, die wir gemeinsam anschauen, genau zum Sonntag Gottesdienst passen. Ich habe euch da mal ein Zitat mitgebracht und das hat mich echt sehr berührt. Durch Stolz, Arroganz, Ärger, üble Gedanken, Bösartigkeit und Gier wurden mehr menschliche Qualen verursacht als durch alle Krankheiten, die es auf dieser Erde jemals gab. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber es macht die Tragödie deutlich. Stolz und Hochmut kommen immer zu dem Schluss, ich brauche Gott nicht. Ich bin mein eigener Herr, ich bin Gott. Das Problem dabei ist, dass wir es eben nicht sind, wie am Anfang und pausenlos was machen müssen. Wir müssen uns pausenlos irgendwelche Dinge bauen, die kaschieren, die unsere Scham, unsere Blöße, wie es eigentlich wirklich ist, überdecken. Und ich habe nichts gegen Facebook, gegen TikTok und gegen alles Mögliche, was da TikTok oder was auch immer alles, was man da so sehen kann. Aber ganz ehrlich, was da für Bilder, die wenigsten stellen irgendwas online, wo du sagst, ach, das ist aber echt schief gegangen oder sowas. Ja, du hast dort, ich sag mal so, Menschen, Bilder und alles, wo du sagst, boah, was ein Leben, was für eine Familie, was für ein Urlaub, was für eine Kirche, was, ich bin mal ganz selbstkritisch, wie wir alles so aufpimpen und mit Feigenblättern zuhängen, Hammer! Wisst ihr was? Ich glaube, Stolz, Hochmut und Arroganz und dieses mit den Feigenblättern zuhängen und Fassaden bauen, ist enorm anstrengend. Und hat auch was mit Angst zu tun, weil es könnte mal ein ungünstiger Wind zukommen. Ihr wisst. Das ist toxisch, ihr Lieben. Das ist toxisch. Ich habe in einem sehr spannenden Buch von Larry Osborne so über den Pharisäer in deinem eigenen Spiegel etwas gelesen von den drei Einfallspforten für Stolz und er nennt sie so die unheilige Dreieinigkeit. Kann man ja sehen, wie man will, aber das, was er sagt, ist spannend. Die Balken im Auge Krankheit, die Selbsttäuschung und das Vergleichen. Wenn du das nachlesen willst, Matthäus 7, Verse 3 bis 5, nimmt Jesus selber dieses Bild. Oh, wie messerscharf bin ich im Beurteilen von dem, Problem des anderen in seinem Auge. Ich weiß genau, was du letzten Sommer falsch gemacht hast. Und das war mir ja klar, das hat sich schon angedeutet. Deine ganze Persönlichkeit und all das, wie du, oh ja. Und Jesus sagt, hey, zu diesem Richten und Urteilen, was versuchst du an dem Splitter in dem Auge des anderen rumzudoktern und merkst gar nicht, dass du einen Balken im Auge hast? Autsch. Naja, aber so kannst du das jetzt auch nicht sagen. Und hier kommt Selbstüberschätzung oder Selbsttäuschung mit rein. Ich merke, so messerscharf wie ich bei anderen bin, so gnädig und recht mild bin ich in der Beurteilung der eigenen, von so vielen Dingen der Umgebung abhängigen. Ja, gar nicht von mir, sondern wegen meiner Eltern, wegen der Geschwister und wegen der Situation und weil ich ja gerade auch müde war. Oder kennt ihr das? Total, da habe ich eine Gnade für mich. Das ist Wahnsinn. Aber wenn der andere, du kommst mir nicht mit solchen Ausreden davon. Und dann das Vergleichen, das unsägliche Vergleichen. Ich hatte eigentlich vor, euch kurz was vorzulesen, aber aufgrund der Zeit lassen wir das mal. Gefühlt, wenn wir so gewisse Dinge in unserem Leben abklopfen, ob wir uns da über dem Durchschnitt der Menschheit oder unter dem Durchschnitt der Menschheit befinden. Wir haben es in einem Autofahrt gemacht, da hat meine Frau mir die Fragen vorgelesen und ich habe mich erwischt, dass ich tatsächlich gesagt habe, über dem Durchschnitt. Zweite Frage, bin ja demütig, über dem Durchschnitt. Und dann waren alle durch und ich hatte 100 Punkte. Und dann sagte das Buch dann, genau, und darum geht's. Und ich dachte, Mist. Und wisst ihr, dieses immer wieder Vergleichen, dieses uns selber betrügen, uns selber täuschen und den anderen Maßregeln, damit wir selber irgendwo in einem guten Licht darstellen, da kann sich keiner rausziehen und das ist enorm anstrengend. Und jetzt kommt die Botschaft der Bibel. Es gibt eine Lösung dafür, ihr Lieben. Und ich glaube, hier kann sich keiner rausziehen und sagen, nee, bei mir, Wahnsinn, ich immer, oh, hier voller Balken und so, komm, helf mir. Jesus stellt sich einmal hin, und ich habe euch das mitgebracht, und bringt die Lösung. Lädt ein, Matthäus 11, Verse 28 und 29. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Womit und durch was denn? Ich glaube, mit diesem ganzen mühevollen Kaschieren und mit diesem ganzen Stress, irgendein Bild vor Menschen abzugeben oder sich selber ins rechte Licht zu rücken, so anstrengend, dass Jesus sagt, könntest du mal zu mir kommen, Stefan, bitte? Der du dich so abmühst und der du so oft so demütig tust. Ich habe das ja gesehen, aber ich kenne dein Herz. Autsch. Ja, war gut. Ah, danke schön. Ah, ihm alle Ehre. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Es steht nicht hier, aber endlich. Endlich Ruhe. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und sagst, ich hätte echt auch gerne endlich Ruhe. Diesen ganzen Stress, diese ganze Mist, der hier und da passiert und das Aufregen über den anderen, der mehr Schuld hat als ich. Versteht ihr? Jesus steht einfach nur da. Er, der das Wort ist vom Anfang, der auf unsere Erde kam, um uns von Sünde und Schuld, von Stolz und Rastlosigkeit zu befreien, der sagt, kommt her. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch unter mein Joch nehmen. Was? Unterordnen? Ich will selber. Aber sagt, nee, es ist besser, wenn wir wieder Partner werden unter diesem Joch. Und wenn du mal immer wieder zu mir guckst und lernst, wie ich bin. Dass dir wichtiger ist, was ich, Stefan, über dich denke, als was Menschen von dir denken. Viel wichtiger ist, was Gott über dich denkt, als was der Peter, die Marie, der Stefan oder der Hans über dich denken. Wusstest du das? Lernt von mir. Den letzten Bibelvers, den ich euch mitgeben will und die Zusammenfassung, was ich glaube, was die Kernbotschaft der Bibel ist, lese ich uns noch. 1. Petrus 5, die Verse 5b bis 6. Ihr alle sollt einander demütig dienen. An einer anderen Stelle heißt es, jeder achte den anderen höher als sich selbst. Dieser Vergleich ist gut. Denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ich möchte lieber Gnade von Gott empfangen, als dass er sich gegen mich stellt. Du auch? So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Warum? Weil er es besorgt für euch. Und das Ergebnis, wenn wir das tun, uns unter seine Hand demütigen, ist Frieden mit Gott, Ruhe für unsere Seelen und eine Zukunft, die ewig bei ihm ist. Was ist also die Botschaft der Bibel? Ich glaube, die Geschichte eines genialen, liebevollen, treuen Schöpfers, der auf der Suche nach seinen egoistischen und stolzen Geschöpfen selbst Geschöpf wird. Und sich selbst opfert, um so wieder als geliebtes Gegenüber uns, dich und mich, bei sich haben zu können und das für ewig. Und die letzte Frage ist, das irgendeine Geschichte oder ist es deine Geschichte? Ich wünsche mir so sehr für dich, für mich, dass es deine Geschichte ist. Dass es deine Geschichte wird, dass du dieses Opfer, diesen Jesus Christus, dieses Wort Gottes annimmst und sagst, bitte, sei mir Sünder gnädig und nicht dich hinstellst und sagst, ach Herr, gell, du freust dich an mir. Das macht er. Aber wenn du dich ihm anvertraust, nicht wenn du selber denkst, dass du Gott bist. Warum? Weil das sind wir nicht. Es ist nur er. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen von uns so genau kennst und dass du uns trotzdem liebst, dass du mich trotzdem liebst. Herr, auch wenn ich manchmal meine Fassade ganz schön aufpimpe und anstreiche. Herr, du siehst in unser Herz, du siehst in mein Herz und du willst so sehr uns ganz nah wieder bei dir haben. Du willst mein Gott sein, du willst unser Gott sein. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du jeden einzelnen von uns ganz tief in den Tiefsten unseres Herzens berührst, dort, Herr, wo wir uns immer noch manchmal aufspielen, wie als wären wir Gott. Herr, ich bitte dich, vergib du meinen Stolz. Herr, vergib du meine Arroganz, mein Vergleichen, mein mich über andere erheben, durch abfällige Bemerkungen, Herr, durch abfällige Körperhaltungen oder schon ganz Anfang beim Denken, Herr. Ich bitte dich, vergib das. Vergib mir das, vergib uns das. Ja, und lass uns realisieren, dass wir wirklich nur frei werden können, wenn wir von dir abhängig sind und uns unter dich stellen und uns deine mächtige Hand uns darunter demütigen und sagen, Gott, du bist mein Gott, du sollst mein Gott sein, ich will es nicht mehr sein. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns frei machst. Und dass du Heilung schenkst, dort wo durch Stolz und Herr durch Arroganz, Herr, unsere Herzen leiden. Herr, wo unsere Beziehungen leiden oder schon kaputt gegangen sind, Herr. Wo wir die Schuldfragen stellen, Herr, wo wir uns besser und über den anderen stellen. Herr, du willst nicht, dass wir über anderen stehen, sondern du willst, dass wir nah bei dir stehen. Komm du und begegne du jeden Einzelnen von uns, Herr, und mach uns das deutlich, wie sehr du uns liebst und wie sehr du Gott für uns sein willst. Ich segne uns, Herr, in deinem Namen. Amen.